Sisters and brothers can't stand each other. Brothers and sisters don't even miss us. Niemals vergessen, trinken und beim Essen. Arbeiterklasse, ausgestorbene Rasse, Intellektuelle, allein in der Zelle, Mensch und Maschine, auf einer Linie. Sisters and brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters,
lauter,
sisters and brothers. Brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and brothers, sisters and brothers, brothers and sisters,
disco feeling,
sisters and brothers, sisters and brothers. And brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters.
Erich Mühsam war ein Bohemian, wie man so sagt. Aber der Bohemian Mühsam, der war anders als die, die sich heute Bohemians nennen. Denn die selbsternannten Bohemiers von heute, die sitzen ja auch den ganzen Tag im Café, weil sie sich das leisten können. Aber der Bohemian Mühsam, der saß den ganzen Tag im Café und offenbar ohne sich das leisten zu können, wie wir im nächsten Stück hören.
Auf dem Überbrettel bin ich selbst noch nicht viel zu Wort gekommen. Doch verkehrte ich viel und gern in diesem Künstlerkreis. Die Persönlichkeiten, die mit Tanz, Gesang und Rezitation abends bis 11 Uhr in Biedermeiertracht das Publikum erfreuten, saßen häufig nachher noch bis 3 oder 4 Uhr nachts am Künstlertisch im Café des Westens mit den allnächtigen Stammgästen beisammen. Und dort debattierten wir über Kunst und Kultur, über Theaterdirektoren und Buchverleger, über politischen und persönlichen Klatsch. Manchmal kam auch Arthur Pserrhofer an den Tisch und dann wurde in der fürchterlichsten Weise gepserrhofert, denn es war zu einer wahren Epidemie geworden, den bekannten pserrhoferschen Vorbildern nachzueifern.
Es gehen mehr Leute ins Theater hinein, als hineingehen und so weiter.
Das Bedürfnis zur Pflege heiterer Kunstzusammenkünfte zu organisieren war, seit die Überbrettel in Mode gekommen waren, allenthalben bemerkbar. In privaten Zirkeln, in der sogenannten Bohème, in den Ateliers wurden Ulk-Vorträge, Schnellmalerproduktionen, Brettellieder zur Gitarre und Grotesktänze üblich. Begüterte Bürger erließen Abendbroteinladungen nicht mehr bloß an die berühmten Heldentenöre der Oper, sondern auch an junge Künstler und Literaten, deren Darbietungen die Hörer nicht zwangen, ihre Ansprüche aus Schicklichkeitsgründen gewaltsam in die Höhe zu schrauben, die im saloppen Straßenanzug kamen und froh waren, aus einem guten Essen und reichlich Wein ein 10- oder 20-Mark-Stück zu bekommen. Besonders der Maler Paul Haase hatte großes Geschick darin, den künstlerischen Invasionstrupp zusammenzustellen und uns vorher zu belehren, wie wir uns zu benehmen hätten, nämlich so ungesellschaftlich wie möglich. Ich höre ihn noch, wie er mich nach einem Souper zusammenputzte.
Mensch, du bist nicht ordinär genug, dir kann man nirgends mitnehmen.
Mein Domizil in der Augsburger Straße war ein sogenanntes Berliner Zimmer mit einem zweischläfrigen Bett, einem breiten Sofa und einem etwas gebrechlichen Schreibtisch in der einzigen Ecke, in die das Fenster Licht einließ. Die hübsche, rundliche Wirtin, kleinen Zärtlichkeiten sehr zugänglich, der Mann war Reisender und viel abwesend, war das Ideal einer toleranten Vermieterin. Ich durfte Besuch mitbringen, wie es mir gefiel, und es kam vor, dass zugleich drei Freunde, denen der Heimweg vom Café des Westens zu weit war oder die gerade kein festes Quartier hatten, bei mir übernachteten. Kam ein Gast von auswärts ins Café, der noch keine Bleibe hatte, wurde er mir einfach mitgegeben. Und ich habe manchmal wildfremde Leute bei mir beherbergt, deren Namen ich bei der Vorstellung nicht verstanden hatte und nie erfuhr. Einmal kostete es große Mühe, einem Zahntechniker, dem Freunde irgendeines meiner Bekannten, zwei Goldstücke zu retten, die er auf den Tisch gelegt hatte. Ich lag noch im Bett, er auf dem Sofa, als der Gerichtsvollzieher erschien, um von mir Geld zu holen. Er wollte sich durchaus des Vermögens meines Gastes bemächtigen, der angstvolle Minuten durchlebte, bis der Beamte sich entschloss, es beim üblichen Vermerk bewenden zu lassen, dass die Pfändung bei mir fruchtlos gewesen sei.
Der nächste Mühsamtext zeigt, dass es irre Esoteriker schon immer gab. Mühsam kam mit denen zwar in Berührung, sonderlich gemocht hat er sie allerdings nicht.
Wanderjahre. Die Jahre von 1904 bis 1909 kann ich insofern meine Wanderjahre nennen, als es mir völlig unmöglich ist, ihre Erlebnisse und Begegnungen selbst nur in der Reihenfolge der Reisen und des Wechsels der Wohnorte chronologisch aufzuzeigen. Die Reisen fanden meistenteils in Gesellschaft meines Freundes Johannes Nohl statt. Unsere erste Italienreise führte uns bis Genua, wo wir bereits ohne Geld eintrafen. Es gab arge Ungelegenheiten, denn auf die zahlreichen Briefe, die wir von unterwegs losgelassen hatten, um Freunde und Gönner zu veranlassen, uns postlagernd in Mailand oder Genua weiterzuhelfen, hatte keiner reagiert. Nach 3 oder 4 Tagen kam unverhoffte Hilfe. Der damalige Berliner Stadtverordnete Dr. Raphael Friedeberg, den ich von unterwegs anzupumpen versuchte, schickte in eingeschriebenem Brief 50 Lire, und zwar nicht von Berlin aus, sondern von Ascona am Lago Maggiore.
In Ascona habe ich ein Häuschen erstanden und wenn Sie in die Nähe kommen, sollten Sie nicht versäumen, mich zu besuchen.
Wir fanden uns natürlich nach wenigen Tagen in Ascona bei Dr. Friedeberg ein. Lange vor uns hatten deutsche Lebensreformer die schöne Stätte am Lago Maggiore entdeckt und dort Hütten gebaut. Vegetarier mit teils ernsten Lebensauffassungen, teils höchst spleenigen Erlösungsideen hatten sich an den Abhängen des Lago angesiedelt, bauten Obst an, lebten von Rohkost, lobten den Herrn oder sich selbst. Daraus erwuchs die Heil- und Erholungsanstalt Monte Verità, für die ich, da man dort mit nichts als rohem Gemüse gefüttert wurde, den Namen Salatorium in Umlauf brachte. Die Gäste, die man in diesem geschäftlich wohl florierenden Unternehmen antraf, nannte ich die ethischen Wegelager mit ihren spiritistischen, theosophischen, okkultistischen oder potenziert vegetarischen Sparren. Zitat Ende. Die, Zitat wieder Anfang, schachtäugigen Blassgesichter, die von morgens früh bis abends spät nur beflissen sind, in untadeligem Lebenswandel Leib und Seele im Gleichgewicht zu halten. Dr. Friedeberg aber fand, nachdem er mich mit dem Stethoskop gründlich untersucht hatte, dass mir eine konsequente Kur auf dem Monte Verità sehr nützlich sein werde. So wurde ich zu den Rohköstlern gesteckt und mir eine Lufthütte als Behausung zugewiesen. Von früh bis spät kaute ich nun Äpfel, Pflaumen, Bananen, Feigen, Wal, Erd- und Kokosnüsse. Es war schauderhaft. Und ich fühlte meine Kräfte schwinden. 14 Tage hielt ich's aus, dann ging ich zum Direktor. Ich werde an dieser Kur zugrunde gehen.
Okay, das ist nur die Krise, die muss jeder durchmachen.
Aber wenn ich die Krise nicht überstehe, wenn ich dabei auf der Strecke bleibe...
Das kann schon sein, nicht ganz auszuschließen, aber dann ist gar nichts an Ihnen verloren.
Da ging ich ins Dorf hinunter, setzte mich in eine solide Osteria, ließ mir ein Beefsteak geben, trank einen halben Liter Wein dazu und rauchte danach eine große, dicke Zigarre. Nie hat mir eine Mahlzeit so geschmeckt, nie mich eine so gekräftigt und dem Leben gewonnen.
Jetzt auch ein Text von Erich Mühsam. Echt, also der ist nicht von uns. Echt jetzt.
Erich Mühsam war nämlich der erste Fun-Punker.
Frank-Punk nenne ich das.
Das Stück heißt Gebt mir Schnaps.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Gib mir Schnaps, gib mir Schnaps,
nachdem meine Seele lägt.
Gib mir Schnaps,
nachdem meine Kehle kräht.
Gib mir Schnaps,
dass ich Friede an meine Schuhe binde.
Gib mir Schnaps,
dass die verfluchte Qual nicht Ruhe finde.
Gib mir Schnaps,
wie es mir in der Seele juckt.
Gib mir Schnaps,
wie es mir in der Kehle gruckt.
Gib mir Schnaps,
ich will kein Bier.
Gib mir Schnaps,
ich will kein Wein.
Gib mir Schnaps,
Schnaps will ich.
Gib mir Schnaps,
Schnaps will meine Pein.
Gib mir Schnaps,
verliebter Igel.
Gib mir Schnaps,
sauf, sauf, sauf.
Gib mir Schnaps,
morgen wacht alle Qual wieder auf.
Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps,
nachdem meine Seele lechzt.
Gib mir Schnaps,
nachdem meine Kehle kräht.
Gib mir Schnaps,
dass ich Friede an meine Schuhe binde.
Gib mir Schnaps,
dass die verfluchte Qual endlich Ruhe finde.
Gib mir Schnaps,
wie es mir in der Kehle gluckst.
Gib mir Schnaps,
wie es mir in der Seele juckt.
Gib mir Schnaps,
ich will kein Bier.
Gib mir Schnaps,
ich will kein Wein.
Gib mir Schnaps,
Schnaps will ich, Schnaps will meine Pein.
Gib mir Schnaps,
verliebter Igel, sauf.
Gib mir Schnaps,
sauf, sauf.
Gib mir Schnaps,
morgen wacht alle Qual wieder auf.
Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps,
Tequila.
Gib mir Schnaps,
Sambuca.
Gib mir Schnaps,
doppelte Sambuca.
Gib mir Schnaps,
Korn.
Gib mir Schnaps,
Wodka.
Gib mir Schnaps,
doppelte Gin.
Gib mir Schnaps,
Rum. Becher Rosca.
Gib mir Schnaps,
egal ob aus Kuba oder Jamaika.
Gib mir Schnaps.
Moment mal, lieber aus Kuba.
Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps.
Erich Mühsam bekam aufgrund seiner politischen Arbeit für den Rätekommunismus immer wieder Ärger mit der Staatsmacht. Aber anscheinend war er nicht der Typ, den das eingeschüchtert hätte.
Brief eines Patrioten. Waren Sie schon mal im Ausland? Sind Sie schon mal heimwehgebeugt durch die Straßen der Metropole einer befreundeten Macht geschlichen? Und haben Sie mal das stolze Hochgefühl in Ihrer Brust gespürt, das jeden Deutschen packen muss, wenn er in ferner Fremde plötzlich das heimatliche Wappentier an einer Hausfront kleben sieht? Ich durchwandelte betrübten Schrittes Wien. In meiner Tasche trug ich die schmerzliche Mitteilung, dass das Berliner Landgericht mich in 3 Tagen zu sprechen wünschte, weil
Erich Mühsam in einem Fluchblatt mit dem Titel Genossen Proletarier zum Ungehorsam gegen die Gesetze aufgefordert und in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Bevölkerungsklassen zu Gewalttätigkeiten gegeneinander aufgereizt hat.
Ich brannte natürlich darauf, der Einladung des Herrn Staatsanwaltes zu folgen. Leider hat mich aber die gütige Vorsehung nicht mit dem genügenden Reisegeld in die Welt geschickt, als dass ich jeden Wink der Obrigkeit stets gleich beschwingten Fußes folgen könnte. So kreuzten also arge Bedrängnisse mein Gemüt, als ich Wiens Straßen einherzog. Aber siehe, am Graben Nummer 12 erhob sich vor meinem entzückten Blick ein Gebäude, von dem ich laut pochenden Herzens den deutschen Reichsadler mit gesträubtem Gefieder auf mich niederzwinkern sah. Kaiserlich deutsches Generalkonsulat stand darunter, nicht etwa Vizekonsulat, nicht bloß Konsulat, nein, ein richtig gehendes Generalkonsulat war es. Vater Staat verlangt nach mir, so überlegte ich, da wird sein Sachverwalter im Ausland nicht zögern, dem Heimverlangenden über die Schwelle des Vaterlandes zu helfen. Ich trat also in das Haus ein und klopfte, froh auf heimatlichem Boden zu stehen, an die Tür des Konsulates an. Ein Mann, in dem ich niemals den Pflegevater Staat vermutet hätte, hieß mich eintreten und ich trug ihm mein Begehr vor. Mein Name ist Mühsam, ich bin Angeklagter, soll mich in 3 Tagen in Berlin vor dem Landgericht eins wegen eines Pressvergehens verantworten und habe kein Geld. Bitte bezahlen Sie mir die Reise.
Ja, Sie werden sich in Berlin verantworten müssen.
Ich freute mich schon.
Ja, aber was geht uns das an?
Er sagte immer wir, wenn er seine Meinung kundtat.
Ja, dazu haben wir keinen Fonds.
Ja, ob Sie das Geld aus einem Fonds nehmen oder woher sonst, das soll mir sehr egal sein. Der Staat wünscht mich zu sprechen und Sie sind hier der Stellvertreter des Staates. Und wenn Sie nicht die Reise bezahlen, kann ich überhaupt nicht reisen. Und dann erlässt der Staat einen Steckbrief und einen Haftbefehl hinter mir.
Ja, dann müssen Sie sich schon an den Deutschen Hilfsverein wenden. Also, wir haben dazu keinen Fonds.
Ich war sehr entrüstet. Wenn man der Vertretung des Staates im Ausland seine Bereitwilligkeit kundgibt, einer Einladung eben dieses Staates Folge zu leisten, dann kriegt man zur Antwort, das geht uns gar nichts an. Wenn Sie Geld haben, reisen Sie mit Gott und so weiter, haben Sie keins, dann werden Sie steckbrieflich verfolgt. Aber, überlegte ich weiter, wenn ich nun steckbrieflich verfolgt werde, dann nützt es ja immer noch nichts, weil man ja wegen eines Pressvergehens nicht ausgeliefert wird. Daher geriet ich denn in den Zustand ratloser Verzweiflung darüber, dass ich nicht Raubmörder, sondern nur politischer Verbrecher war. Hätte ich jemand umgebracht, hätte ich geraubt, geplündert, brandgestiftet oder genotzüchtigt. Oh, wie viel wäre ich besser dran gewesen. Dann hätte ich die Unterstützung der deutschen Konsulate gar nicht nötig gehabt, sondern wäre einfach zu den Wiener Behörden gegangen, die mich kostenlos und sicher in Berlin abgeliefert hätten. Nie in meinem Leben habe ich so bedauert, kein Raubmörder zu sein. Zum Glück regte mich meine verzweifelte Stimmung über diesen Charaktermangel zu einem schwermütigen Gedicht an, das dann einen mir wohlgesinnten Redakteur zu einem erheblichen Vorschuss begeisterte. Auf diese Weise konnte ich also die Reise nach Berlin doch noch antreten und das Schwert der Justiz konnte mit der Wucht des Staatsinteresses rechtzeitig auf mein schuldiges Haupt herniedersausen.
Das Lumpenlied. Kein Schlips am Hals, kein Geld im Sack, wir sind ein schäbiges Lumpenpack, auf das der Bürger speit. Der Bürger blank von Stiebellack mit Ordenssacken auf dem Frack. Der Bürger mit dem Chapeau klack, fromm und voll Redlichkeit. Der Bürger speit und hat auch recht, Er hat Geschmeide, Gold und Echt. Wir haben Schnaps im Bauch. Wer Schnaps im Bauch hat, ist bezecht. Und wer bezecht ist, der frecht zu Dingen sich, die jener schlecht und niedrig findet, auch. Der Bürger kann gesittet sein, er lernte Bibel und Latein. Wir lernen nur den Neid. Wer Porter trinkt und Shampooswein, Lust wandelt fein im Sonnenschein, der bürstet sich, wenn unser Ein ihn anrührt mit dem Kleid. Wo hat der Bürger alles her, den Geldsack und das Schießgewehr? Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Stehlen schwer. Doch er kriegt mehr als sein Begehr. Er schöpft dazu die Taschen leer von allem Arbeitstier. Wäre ich doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann, gepriesen und geehrt. Treffe ich euch auf der Straße dann, ihr Strohkumpane, Fritz, Johann, ihr Lumpenvolk, ich spie euch an. Das seid ihr Hunde wert. Dankeschön.
Kaffeehausliterat. Ich galt ja wohl lange Zeit als Prototyp eines Kaffeehausliteraten und doch war es für niemanden ein Geheimnis, dass ich in Arbeiterzirkeln verkehrte, mit Zettelverteilung und Hauspropaganda Kleinarbeit tat, an Gruppenabenden Vorträge und in öffentlichen Versammlungen Agitationsreden hielt. Ich stand als Angeklagter in politischen Prozessen vor dem Strafrichter und jeder wusste, dass ich im Privatleben unter Künstlern zigeunerte, in Kabaretts lustige Gedichte, Schüttelreime und allerlei Bosheiten vortrug, mich in Berlin, München, Zürich, Genf, Florenz, Paris, Wien herumtrieb, in fidelen Ateliers, ein Mädel auf dem Schoß, schlechte Witze riss, mit den zeitlosen Schwärmern der Bohème ganze Nächte durchzechte und mit vielen berühmten Leuten, die ich nicht immer bloß für mich anpumpte, befreundet war.
Sie reiten stehend? Auf zwei Gäulen.
Frank Wedekind sorgte sich um mich, ausgerechnet der.
Auf zwei Gäulen, die nach verschiedenen Richtungen streben. Die werden Ihnen die Beine auseinanderreißen.
Wenn ich einen laufen lasse, verliere ich die Balance und breche mir das Genick.
Die Bohemias. Die Bohemiers von damals, die waren ganz schön knapp, die hatten ziemlich wenig Kohle. Und während manche heutige Bohemiers von ihren Eltern ja schon ein bisschen Geld zur Selbstverwirklichung bekommen, das sie dann nutzen, um Neukölln, um ein paar Galeriechen oder Lädchen für allen möglichen Kreativkrams zu bereichern, war die Elterngeneration mühsams dieser kreativen Betätigung ihrer Kinder nicht so sonderlich zugetan. Jedenfalls was den Vater von Erich Mühsam angeht.
Als ich nach Hause kam heute Nachmittag, fand ich einen Brief aus Lübeck von Papa, die Antwort auf meine Bitte um die 3000 Mark. Er schlägt mir das Geld wirklich ab. Die beiden Mitgiften für meine Schwestern in Höhe von je 60.000 Mark hat er also seinerzeit aufgebracht. Hans Laboratorium, das gewiss einige Tausende gekostet hat, hat er bezahlt. Die Hochzeiten meiner Geschwister, deren jeder einen großen Batzen verschlungen hat, konnte er auch bestreiten. Aber mir gegen gute Verzinsung 3000 Mark zur Sicherung meiner Arbeit zu geben, ist ihm nicht möglich. Nachher kommt dann freilich der wahre Grund.
All deine Unternehmungen trugen den Stempel der Unreife. Brachten mir bittere Stunden. Nun, ich will die Geschichte von der Untergrabung meiner Gesundheit nicht nochmal aufrollen. Ich will mit dem Anfang deiner Einsicht, dass auch wir es gut mit dir meinen, mich heute freuen. Von dem Unternehmen mit deiner neuen Zeitung Kein halte ich gar nichts. Ebenso wenig halten Hans, Grete, Charlotte, Julius und Leo etwas davon. Es ist ein ganz untergeordnetes Machwerk, das niemals sich Eingang verschaffen wird oder kann.
Was sinnst du, Bürger, bleich und welk? Hält dich ein Spuk zum Narren? Nachts schlafend hörst du's im Gebälk, den Totenkäfer scharren. Er wühlt und bohrt, gräbt und rumort und seine Beine tasten um Säcke und um Kasten. Horch, Bürger, horch, der Käfer läuft, er kratzt ans Hauptbuch eilig. Nichts, was du schwitzend aufgehäuft, ist seinen Fühlern heilig. Der Käfer rennt, der Bürger flennt. In bangen Angstgedanken fühlt er die Erde wanken. Ja, Bürger, ja, die Erde bebt. Es wackelt deine Habe. Was du geliebt, was du erstrebt, das rasselt jetzt zu Grabe. Aus Dur wird Moll, aus Haben soll. Erst fallen die Devisen, dann fällst du selbst zu diesen. Verzweifelt schießt die Bürgerwehr das Volk zu Brei und Klumpen. Ein Toter produziert nichts mehr und nichts langt mehr zum Pumpen. Wo kein Kredit, da kein Profit. Wo kein Profit, da enden Weltlust und Dividenden. Hörst, Bürger, du den Totenwurm? Er fährt durch Holz und Steine. Und sein Geraschel weckt zum Sturm des Leichenvolks Gebeine. Ein Totentanz macht Schlussbilanz und schickt dich in die Binsen samt Kapital und Zinsen.
Echten Bohemier, also zu dem männlichen und heterosexuellen Bohemier, gehören natürlich die Frauen, die ihm reihenweise auf dem Schoß sitzen und diese Typen, die sich am liebsten 10 gleichzeitig auf den Schoß setzen und das dann als Polyamorie bezeichnen, die gab es damals schon. Mühsam war auch so einer, aber er hatte nicht so viel Glück, aber zum Glück hatte er Selbstironie.
Frauen. Wie ungeheuer töricht sind die Menschen, die da meinen, ein Herz könne nicht gleichzeitig nach mehreren Seiten gezogen werden. Meine Liebe zu Frieda leidet gar nicht durch diese Aufwallung. Denke ich Friedels, dann füllt sich alles Herz mit Sehnsucht und Zärtlichkeit. Und doch zweifle ich nicht einen Moment an der Richtigkeit und dem Wert des Gefühls, das mich dem Puma verbündet. Ich kann neben dem Puma sitzen, sie leidenschaftlich küssen, wünschen und gleichzeitig an Frieda denken, sie herbeisehnen und die Luft greifen in der Illusion, ich erfasste ihre Hand. Und wieder kann ich durch ein Wort, eine Bewegung, einen Blick von Uli zu glühender Liebe hingerissen werden und dann, 5 Minuten später, wenn ich etwa die Valerie sehe, deren Hände in Küssen ertränken, kann mit der Uhr in der Hand ihren Atem aufzufangen suchen, bis zu dem Moment, wo ich stürmisch aufbreche, um Lotte zu treffen. Vielleicht ist es dumm und unpraktisch von mir, all das nicht zu verbergen. Aber ich kann nicht anders. Ich könnte mit Lotte im Bett liegen, sie rasend lieben und dir gleichzeitig von Moggerl vorschwärmen. Wie ist es bloß denkbar, da ich, das bilde ich mir doch ein Erotiker bin, wie nicht viele herumlaufen, dass ich so maßlos wenig Glück bei den Frauen habe.
Immer diese Geldsorgen. Offenbar war Mühsam ein armer Schlucker. Vielleicht war er auch nur ziemlich bösartig. Hört hin.
Vater. Meine liebste Margrit, du kannst dir denken, wie furchtbar unglücklich ich darüber bin, dich in diese Situation gebracht zu haben. Nun will ich natürlich alle Energie daran setzen, dir wenigstens bis zum 1. Oktober die paar hundert Franken zurückzugeben, auf die es jetzt ankommt. Wenn doch endlich mein Vater stürbe. Das ist wohl ein schlimmer Wunsch, aber obgleich ich den alten Mann liebe, muss ich sein Ende erhoffen, dass das Ende meiner traurigsten Hindernisse wäre. Er ist herzkrank, war es schon damals, als wir den Handel schlossen, sonst hätte ich nicht gewagt, die Schuld zu kontrahieren. Mit dieser Widerstandsfähigkeit des jetzt fast 76-jährigen Mannes hatte ich nicht gerechnet.
Der nächste Text ist ein Zeugnis davon, dass man eigentlich schon immer Grund hatte, sich über die Zugezogenen, diese Aufgeblasenen und diese Poser zu beschweren. Und das, was man wohl kulturelle Gentrifizierung nennen könnte. Berlin war eben schon immer auf dem Weg zur Karikatur seiner selbst.
Blasiertes Berlin. Mal wieder nach Berlin zurückgekehrt, fand ich das Café des Westens baulich verändert, modernisiert und seiner früheren Gemütlichkeit einigermaßen beraubt vor. Der alte Künstlerstammtisch beim Eingang war in eine andere Nische gestellt und seine ständigen Besucher erschienen nur noch sporadisch oder hatten sich verkrümelt. Dafür prangte ein Ölbild von Edmund Edel an der Wand, auf dem ich und ein junges Mädchen meiner Freundschaft an vergangenen Glanz erinnern sollten. Über der Telefonzelle aber verschönte die Gipsbüste Wilhelms II. Das verjüngte Lokal und gab zu vielen, dazu mal nicht ganz ungefährlichen, Witzen Anlass. Auch die Gesellschaft hatte sich gewandelt. Man saß nicht mehr im Kreis arrivierter Kulturträger, sondern zwischen zigeunernden Skeptikern und schönheitsdurstigen Lebensstilisten. Selbst nicht mehr einer der allerjüngsten und in der zweiten Hälfte der 20er von manchen schon als überholt belächelt. Große Mode war der Ästhetizismus, die Müdigkeit, der Absinth, das Morphium, die Blasiertheit und in Liebesdingen jedwede Anomalie. Soziale Empfindungen waren Gegenstand spitzigen Spottes. Mitgefühl mit Leid und Gebresten waren zulässig als Würze genießerischer Selbstbespiegelung. Ich galt als hoffnungsloser Rationalist, meine Anteilnahme an den Kämpfen und Sorgen der Arbeiterklasse als Verrücktheit oder Pose. Bleichsucht wurde für Vergeistigung gehalten und man trug Orchideen als Sinnbild kranker Dekadenz. Wozu ihr Namen nennen?
In diesem Sinn stellt man sich nicht so an und überlässt das Denken den Profis und das Handeln sowieso. Und am besten lässt man alles so, wie es ist. In diesem Sinn begräbt man seinen Stolz. In diesem Sinn strengt man sich an. In diesem Sinn zu arbeiten, zu überlegen, wie man noch mehr raffen kann. Wir können nichts. Wir sind nichts. Wir wollen nichts. Wir werden nichts in diesem Sinn. in diesem Sinn. In diesem Sinn kennt man seine Rechte und schlägt am besten zuerst zu, wenn man die Wahl hat. Vielleicht ist mal jemand von euch abgestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals oben auf dem Grat wart. Jedenfalls, wenn man einmal unten ist, kommt man nicht so leicht wieder hoch. Das muss man erstmal begreifen, aber spüren tut es jeder Idiot. Wir können nichts, wir sind nichts, wir wollen nichts, wir werden nichts in diesem Sinn. In diesem Sinn. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. 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 Und wir können nichts. Wir sind nichts. Wir wollen nichts. Wir werden nichts in diesem Sinn.
Das war Frank Spilker von den Sternen im Rahmen des Projekts Kein Lampenputzer, das er zusammen mit Harry Rowold, Thomas Ebermann, Frank Spilker hatte ich schon genannt, mit Knarf, Röllem und Manuel Schwiers gemacht hat. Und bevor es weitergeht, wir hören einen neuen Text jetzt wieder von gelesen von Harry Rowold und es ist Erich Mühsam auch wieder. Und man muss sagen, der Mann, der war schon toll, aber er hat auch dummes Zeug geschrieben. Und die meisten dummen Gedichte von ihm, die wollen wir euch heute ersparen. Und auch seine politischen Texte waren ab und an daneben. Und da wollen wir euch dann doch ein Beispiel hören lassen. Zum Beispiel dein Track, den wir als nächstes hören, der dokumentiert, dass eben selbst ein Anarchist und Antimilitarist, wie Mühsam eigentlich einer war, sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs vom patriotischen Schwachsinn mitreißen ließ.
Es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod. Immer und immer hat mich der Gedanke an Krieg beschäftigt. Ich versuchte, mir ihn auszumalen mit seinen Schrecken. Ich schrieb gegen ihn, weil ich seine Entsetzlichkeit zu fassen wähnte. Jetzt ist er da. Ich sehe starke, schöne Menschen einzeln oder in Trupps in Kriegsbereitschaft die Straßen durchziehen. Ich drücke Dutzenden täglich zum Abschied die Hand. Ich weiß nahe Freunde und Bekannte auf der Reise ins Feld oder bereit auszuziehen. Ich weiß, dass viele nicht zurückkehren werden. Ich, der Anarchist, der Antimilitarist, der Feind der nationalen Phrase, der Antipatriot und hassende Kritiker der Rüstungsfurie, ich ertappe mich irgendwie ergriffen von dem allgemeinen Taumel, entfacht von zorniger Leidenschaft, wenn auch nicht gegen etwelche Feinde, aber erfüllt von dem glühend heißen Wunsch, dass wir uns vor ihnen retten. Nur, wer sind sie? Wer ist wir? Aber der Gedanke ist doch grauenhaft, dass die Russen ins Land kommen könnten. Barbaren? Immerhin Menschen anderer Art, ohne Achtung vor unserer Welt, ohne Rücksicht auf unsere Gefühle, mordend und sengend, Frauen und Kinder misshandelnd und mit unseren Kulturgütern Kosakenspäße treibend. Vorgestern haben die Hände eines Chauvinisten Jaurès ermordet, den Mann, der den Frieden wollte, der eigentlich verkörperte, was wir als die überlegene französische Kultur verehren. Und nun fahren französische Flieger über das Land und werfen Bomben. Da verlassen einen die Theorien. Man wird einer von allen mit den Instinkten aller. aber mit erhöhtem Leid, weil die Kritik unter dem Gefühl wirksam bleibt und weil alle Parteinahme den Opfern, nicht den Machern, gilt. Aber eines muss zugegeben werden, die Zuversicht der Deutschen, ihre gläubige, starke Anteilnahme ist erschütternd, aber großartig. Es ist jetzt eine seelische Einheit vorhanden, die ich einmal für große Kulturdinge erhoffe. Ich habe eine Erklärung an die Leser meiner Zeitung Kein herausgegeben, in der ich begründe, dass ich das Blatt während der Kriegsdauer eingehen lasse. Vorerst Ruhe im Lande aller Zwist. Das Grundsätzliche meiner Überzeugungen wird durch die gegenwärtigen Ereignisse nicht berührt, aber ich weiß mich mit allen Deutschen einig in dem Wunsche, dass es gelingen werde, die fremden Horden von unseren Kindern und Frauen von unseren Städten und Äckern fernzuhalten.
Tja, wenigstens hat Mühsam ziemlich schnell eingesehen, dass es sehr großer Quatsch war, was er da schrieb. Aber hört selbst.
Ein längerer Brief Landauers. Meine Erklärung an die Keinleser hat ihm nicht gefallen und ich muss schon selbst gestehen, dass ich recht wünschte, den letzten nachträglich eingefügten Absatz darin nicht geschrieben zu haben. Landauer sagt mit Recht:
Ich kann es nicht gutheißen, dass von fremden Horden zum Beispiel geredet wird. Solange die Möglichkeit besteht, alle Armeen, die in Feindesland hausen, so zu bezeichnen.
Natürlich war ich, als ich den Satz schrieb, durchaus geneigt, auch die ins Ausland eindringenden Deutschen als fremde Horde anzusehen. Aber ich hätte das Missverständliche des Ausdrucks erkennen sollen und mir viel Ärger ersparen können. Wie komme ich nur zu dem Wunsch, dass gerade unsere Länder vom Kriege verschont bleiben sollen? Dieser Egoismus ist ekelhaft und unverzeihlich. Wenn München eines Tages in Brand und Schutt liegt, so hat das nicht einen Fetzen mehr zu bedeuten als das Unglück der belgischen Stadt Löwen. Ich schäme mich meiner selbstischen Wallung und will sie öffentlich widerrufen, sobald es geht.